Der Abbau von Bildungsbarrieren ist eine der großen Herausforderungen, vor denen das deutsche Bildungssystem steht. Deswegen hat das Bildungsministerium 12 Forschungsprojekte gefördert, die sich mit verschiedenen Facetten des Themas beschäftigt haben und zum Teil auch immer noch beschäftigen. Die Ergebnisse der meisten Projekte liegen inzwischen vor und sind nicht nur für die Wissenschaft sondern Interesse, sondern auch, wenn nicht sogar besonders, für die Praxis. Wie aber gelingt es, dass die Ergebnisse von Forschung zu Veränderungen in der Praxis beitragen können? Und was wissen wir darüber? Im Abibameter Transferlesekreis lesen wir wissenschaftliche Texte, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen. Ich bin Annika Duveneck, die Leiterin des Teilprojektes des Meta-Vorhabens zum Abbau von Bildungsbarrieren an der FU Berlin, das sich mit Transfer beschäftigt. Und das hier ist unser Podcast, der Transferlesekreis zum Nachhören. In dieser Folge begrüße ich ganz herzlich Christine Nowak von der Hochschule Düsseldorf, die in einem der Projekte zum Abbau von Bildungsbarrieren gearbeitet hat und zum Thema Transfer promoviert. Christine war Textpatin, das heißt, sie hat den Text, um den es heute gehen wird, vorgeschlagen und die Sitzung auch vorbereitet, konnte aber krankheitsbedingt leider nicht dabei sein. Schön, dass du wieder gesund bist und dass ich dir heute von der Sitzung berichten darf, liebe Christine.
Ja, danke, dass du mich trotzdem zum Podcast eingeladen hast. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was du aus dem Transferlesekreis berichtest.
Gerne. Du hast ein Kapitel aus einer Expertise zu Wissenstransfer vorgeschlagen, die Christine Blatter und Regine Scheller vom Deutschen Jugendinstitut im Rahmen einer Metastudie erstellt haben. Dieses Kapitel trägt den Titel Transformationsraum in der frühen Bildung. Was hat Transformation mit Transfer zu tun?
Tja, aus dem Kapitel geht hervor, dass Transfer als Transformation von Wissen gedacht wird. Das heißt, dass Transfer nicht als linearer Prozess zwischen Wissenschaft und Praxis verstanden wird, sondern als komplexer, interaktiver und multidirektionaler Prozess. Dieser Prozess, der wird durch die Zusammenarbeit und Co-Konstruktion zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren geprägt.
Erlaub, dass ich an der Stelle einmal einhake. Kannst du uns kurz aufklären, was mit Co-Konstruktion gemeint ist?
Ja, das ist ein Begriff, der da auch häufiger vorkommt in dem Text. Und damit ist das Wissen, das gemeinsame Erzeugen von Wissen gemeint. Denn so kann vorheriges Wissen transformiert werden und für die Beteiligten, zum Beispiel aus Wissenschaft und Feldern der Praxis, Relevanz entfalten. Das heißt, es wird auch ein neues Wissen erzeugt durch diesen Austausch und dialogischen Prozess.
Vielen Dank. Was hat das jetzt mit dem Transformationsraum zu tun, um den es in dem Kapitel geht?
Ja, also genau diese Auseinandersetzung, diese Co-Konstruktive, die wird als Transformationsraum gedacht. Der Transformationsraum ist ein Modell, das einen Blick auf die Schnittstellen in der frühen Bildung wirft. Also dorthin, wo die Transformation von Wissen stattfinden sollte. Nämlich zwischen Wissenschaft, Praxis, Politik und weiteren vermittelnden AkteurInnen. Und im Text geht es um die Gestaltung und Voraussetzungen für genau diesen Transformationsraum. Und dazu werden auch 4 zentrale Handlungsfelder genannt.
Und welche sind das?
Das sind erstens Zeit und Geld. Denn sowohl Wissenschaft als auch Praxis benötigen Zeit für Reflexion und Planung. Transferaktivitäten sollten demnach bereits bei der Projektentwicklung und Fördermittelbeantragung berücksichtigt werden. Ja, und zweitens sind Motivation und Kompetenz der beteiligten AkteurInnen und Akteure als entscheidende Faktoren genannt. Demnach müsste Transfer als Teil der professionellen Kompetenz verstanden werden. Drittens sind Dialog und Vernetzung zentrale Punkte und viertens Forschung und Evaluation. Da sind zum Beispiel transdisziplinäre und partizipative Forschungsansätze besonders geeignet, um die Praxis nachhaltig zu verändern und neues Wissen zu generieren. Und natürlich erscheint es dann sinnvoll, solche Prozesse auch zu evaluieren.
Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du uns einmal in den Text geholt hast. Magst du uns vielleicht noch verraten, warum du den Text vorgeschlagen hast? Also was erschien dir daran besonders interessant und relevant für die Diskussion?
Ja, klar, gerne. Also gerade der Punkt mit den vier Handlungsfeldern schien mir wichtig und interessant. Denn wann immer die Rede von Transfer und Transformation von Wissen ist, in der Literatur, in Förderanträgen, dann klingt es für meine Ohren häufig so, als würde das einfach so gelingen und einfach auch schon immer gemacht. Aber in dem Text von Blatter und Schelle wird deutlich, dass solche Prozesse sehr voraussetzungsreich sind. Ich habe mich also gefragt, wie kann ein solches Transferverständnis überhaupt realisiert werden, wenn es doch so große Herausforderungen gibt? Ja, und welche Erfahrungen machen denn die unterschiedlichen Akteure und Akteurinnen im Feld?
Bevor wir darauf eingehen, welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht? Weil du warst ja im Projekt Deliberation selbst für das Thema Transfer zuständig.
Ja, genau. Und da hat sich halt gezeigt, wenn ich etwa den Anspruch verfolge, möglichst alle Beteiligten in die Transferräume einzuladen, und in unserem Fall war das in Form von Transfergesprächen in denen wir eben mit den Beteiligten ins Gespräch kommen wollten, da fängt es bei der Terminfindung schon an, womit bereits das erste Handlungsfeld adressiert wäre, Zeit und Geld und Ressourcen bereitzustellen. Ja, und dass wir so intensive Transferaktivitäten überhaupt realisieren konnten, lag unter anderem daran, dass durch mein Dissertationsprojekt mehr Ressourcen dafür vorhanden waren, als es normalerweise zu erwarten wäre. Und da würde mich halt interessieren, wie das Verhältnis zwischen dem Transferverständnis und der praktischen Umsetzung in eurer Runde diskutiert wurde.
Ja, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Grundsätzlich wurde das Transferverständnis von allen geteilt, aber ja, die Umsetzung wurde auch da problematisiert oder die Umsetzbarkeit. Und dabei ging es in unserer Runde insbesondere um Ungleichgewichte zwischen Wissenschaft und Praxis. Eins dieser Ungleichgewichte wurde darin gesehen, dass praktisches Wissen nicht so in Transferprozesse eingebracht werden kann wie wissenschaftliches Wissen, weil in der Praxis Räume zur Reflexion fehlen. Und der Umstand, dass eben nicht so richtig reflektiert werden kann, was Praxis eigentlich von der Zusammenarbeit mit Wissenschaft hat, der führt dazu, dass Wissenschaft häufig ziemlich einseitig was von Praxis will. Und das ist für das Verhältnis und für das Miteinander zuweilen ziemlich schwierig.
Interessant. Also genau an dieser Einseitigkeit könnte man ja mit der Co-Konstruktion anschließen, eben diesem gemeinsamen Erzeugen von Wissen. Da würde mich interessieren, ob die These, dass Transfer immer Co-Konstruktion erfordert, denn überhaupt mitgetragen wurde in der Runde. Oder kann er nicht auch mal unilateral sein?
Also in unserer Diskussion ging es tatsächlich weniger um so unilaterale Formate des Transfers im Sinne von einer Distribution. Es ging eigentlich eher darum, warum dialogischer Transfer so schwierig ist. Und ein Punkt sind die fehlenden Reflexionsräume in der Praxis. Daneben kam aber auch der Gedanke auf, dass es in der Wissenschaft sowas wie so eine gläserne Decke gibt, gegen die Idee der Co-Konstruktion immer wieder stößt. Hier betonen die Autorinnen zwar die Bedeutung von Reflexion und Lernprozesse für ihr Transferverständnis, aber sie nehmen dabei immer weiterhin eine klassische wissenschaftliche Perspektive ein, die eher von außen auf Transfer schaut. Und ja, Reflexion und Veränderungsprozesse, die darin zum Ausdruck kommen, die scheinen in der Wissenschaft tatsächlich nur schwer möglich.
Es klingt für mich ein bisschen so, dass die Herausforderungen, die im Text formuliert werden, schon auch bei den Beteiligten, dass sie da gut anschließen konnten und die sich da wiederfinden. Da würde mich aber interessieren, können die denn auch auf andere Praxisbereiche übertragen werden? Also die Expertise fokussiert ja die frühe Bildung. Und inwiefern haben die Beteiligten eben die Bewältigung dieser Herausforderungen eingeschätzt?
Also die Herausforderungen wurden schon als ziemlich grundsätzlich betrachtet. Wir waren uns einig, dass sie auf sämtliche Bereiche, also wir kommen ja aus der Wissenschaft, aus Landesinstituten, aus dem kommunalen Bildungsmanagement, und wir waren uns einig, dass diese Herausforderungen in ihrer Grundsätzlichkeit auf alle Bereiche übertragen werden können, dort jedoch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen bewältigt werden müssen. Eine der Kritiken am Text bestand darin, dass die Autorinnen Ansatzpunkte für den Umgang mit diesen Herausforderungen anführen, die aber nicht wirklich Auswege darzustellen scheinen. So sollen, das hast du ja gerade auch mit Blick auf euer Projekt als positiv hervorgehoben, Transferaktivitäten systematisch und strategisch vorbereitet werden. Aber ist das tatsächlich immer so möglich, wenn in der Praxis ständig die Hütte brennt und eigentlich gar keine Zeit für sowas ist? Und bieten zum Beispiel partizipative Forschungsprojekte tatsächlich Auswege aus den Herausforderungen oder spiegeln sich nicht in diesen Projekten genau die Probleme wie zu wenig Ressourcen oder Ungleichgewichte zwischen Wissenschaft und Praxis wieder, die hier als Herausforderungen beschrieben werden? Also sind solche Projekte ein Ausweg oder vielleicht eher ein Ausdruck solcher Probleme? Zu einem Punkt fand ich, dass in unserer Diskussion eine ziemlich spannende Perspektive aufgekommen ist, die im Text selber so nicht benannt wird, und zwar zum Thema Vernetzung und Netzwerke. Ja, während es hierzulande ja tatsächlich oft schwierig ist, so eine ergebnisoffene Teilnahme an Netzwerken rechtfertigen zu können, wie sie vorgeschlagen wird oder wie sie angeführt wird als bedeutsam, sei es, weil der Handlungsdruck in der Praxis so groß ist oder sei es auch, weil der Einsatz öffentlicher Gelder tatsächlich gut begründet werden sollte. Da kommt Netzwerken in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Singapur oder in Kanada, eine ganz zentrale Funktion für die Bildungssteuerung zu. Also da haben die eine ganz andere Bedeutung, genießen viel mehr Anerkennung. Und so eine Bedeutungsaufwertung, die könnte tatsächlich ja einen Beitrag leisten und Transformationsräume eröffnen.
Das ist spannend. Also da kann ich gut anschließen, denn ich habe es vorhin ja schon erwähnt. Ich trage das Transferverständnis von Dialog und Co-Konstruktion voll mit. Und gleichzeitig ist es eben sehr hoher Anspruch und die Realisierung voraussetzungsreich. Da würde mich interessieren, inwiefern das die Beteiligten als wertvollen Beitrag für ihre Transferarbeit verstanden haben oder vielleicht sogar als Zumutung erleben.
Auf der einen Seite wurde schon kritisiert, dass das Transferverständnis, also dialogisch, ko-konstruktiv etc., so gar nicht wirklich umgesetzt werden kann, weil ja eben die im Text genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind und weil Transferräume eigentlich erst eröffnet werden müssen. Auf der anderen Seite wurde es aber durchaus als entlastend beschrieben, dass die Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Herausforderungen für gelingenden Transfer deutlich macht, wie wichtig zum Beispiel die Mikroebene ist, wie wichtig Lern- und Verständnisprozesse sind für gelingenden Transfer. Das sind Aspekte, die in der Debatte so häufig gar nicht im Blick sind. Der Text macht deutlich, was für Erfolge Netzwerke, was für Erfolge Lern- und Verständnisprozesse eigentlich schon darstellen. Und von daher wurde ziemlich stark gewürdigt, dass der Text zur Klärung der Erwartungen an Transfer beiträgt.
Okay, das ist auch interessant. Ja, ihr fasst doch am Ende immer so schön zusammen, was der Text kann. Du hast ja jetzt schon einige Aspekte genannt, aber worauf habt ihr euch geeinigt?
Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Text auf Grundlage der gegenwärtig wichtigsten Transfertheorien deutlich macht, was gelingender Transfer braucht. Nämlich Räume, in denen alle, die Einfluss auf Bereiche wie hier eben die frühe Bildung haben, gemeinsam lernen, einander verstehen und gemeinsam das Wissen erzeugen können, das für Veränderungen nötig und praktisch umsetzbar ist.
Und seid ihr auch an Grenzen gestoßen? Also habt ihr identifiziert, wo der Text so an Grenzen stößt?
Ja, der Text, der beschreibt zwar gut die Herausforderungen, die Transfer beziehungsweise die Eröffnung von Räumen für die Transformation von Wissen prägen, aber was er nicht wirklich tut, ist richtungsweisende Auswege vorzuschlagen, die uns überzeugt haben.
Und kannst du sagen, für wen der Text besonders geeignet scheint? Ist sich die Runde da einig geworden, eher vielleicht Tendenz Wissenschaft oder Praxis?
Also grundsätzlich ist es eine Expertise, die wir auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis verorten würden. Was das Kapitel nicht ist, ist ein Handlungsleitfaden, der sich an ErzieherInnen oder andere Menschen, die unmittelbar pädagogisch arbeiten, richtet. Was er schafft, sind eher Deutungsangebote und Hinweise für Akteursgruppen, ja, die auf so einer steuernden Ebene die Weichen für Transferprozesse stellen. Christine, ist das ungefähr das, was du erwartet hast von der Diskussion? Oder gibt es noch Aspekte, die du dort eingebracht hättest, die jetzt nicht gefallen sind?
Vielleicht die Frage, inwiefern der Transferraum eben nicht nur als Modell, sondern auch als ganz konkreter Ort der Kommunikation gedacht werden kann. Also wie erzeuge ich wirklich diesen Raum an einem konkreten Ort, an dem sich Menschen unterhalten, in den Austausch, in den Dialog treten? Denn wir haben ja gehört, da gibt es viele Voraussetzungen. Und gerade im Rahmen unseres Transferprozesses im Projekt habe ich aber gelernt, mich sehr schnell von Erwartungen zu lösen und offen für den Prozess zu sein. Insofern kann ich nur sagen, dass ich super interessant fand, was du aus dem Transferlesekreis berichtet hast und welche Themen da diskutiert wurden. Also ich wäre wirklich gerne dabei gewesen. Ja, und so danke ich dir ganz herzlich für die nachträgliche und etwas andere Teilhabe an diesem Austausch in Form dieses Podcasts.
Ja, super gerne. Und ich hoffe sehr, dass du nächstes Mal dabei sein kannst. Wir werden nämlich einen eigenen Text zum Abbau von Bildungsbarrieren und unsere Transferstrategie vor uns zur Diskussion stellen. Die Sitzung wird voraussichtlich am 20. Februar nächsten Jahres stattfinden, wahrscheinlich wieder von 10 bis 12 Uhr. Alle Infos dazu werden wie immer auf der Homepage von Abiba Meta zu finden sein. Markier dir den Termin doch am besten schon mal in deinem Kalender.
Das mache ich.
Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Transferlesekreis oder zum Podcast habt, zögert nicht, euch bei uns zu melden. Unsere Mailadresse lautet abiba-meta.transfer@erzwiss.fu-berlin.de. Das ist ganz schön kompliziert. Daher findet ihr die Adresse auch auf der Homepage von Abiba Meta und die lässt sich ganz leicht googeln. Bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Lesen, beim Hören und beim Experimentieren mit verschiedenen Formen von Zusammenarbeit und Transfer, um die Herausforderungen im Bildungssystem gemeinsam zu bewältigen. Der Transferlesekreis zum Nachhören ist ein Format des Projektes Abiba Meta. Idee und Konzept: Annika Duvenek. Produktion: Manon Herzhauser. Der Podcast wird gefördert durch das Rahmenprogramm Empirische Bildungsforschung des BMBF SFJ.